Herzlich willkommen am Laberfeuer. Ich mache das Feuer schon mal an. Ah, schön warm. Schön, dass ihr kommt.
Hallo Simon, ich habe heute jemanden wieder mitgebracht, den Michael Zimmermann. Er ist Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit der Evangelischen Landeskirche in Sachsen, wohnt in Moritzburg. Was macht er gern? Sport seit 12 Jahren. Hat sich für den Schloss-Triathlon angemeldet, olympische Länge, und ist verheiratet. Als das, als kurzes Blitzlicht, ihm vorzustellen.
Schön, dass du da bist, Michael.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Am Anfang fragen wir immer unsere Leute, die am Laberfeuer hier mit uns sitzen, gibt es ein Accessoire oder ein Gegenstand, der dich ausmacht oder woran man dich auf der Straße erkennen könnte oder so, weil es sind ja nicht alle, die mit hier sitzen, die dich jetzt hören.
Gegenstand fällt mir gerade gar nicht ein. Es gibt Leute, die sagen immer, wenn es irgendwo hustet, da bist du in der Nähe.
Weil du einfach immer neben den Hustenden sitzt oder nee, weil du selber der Hustende bist?
Ich sei selber ein Hustender.
Ach so, sehr schön. Es ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
Dann ist es ja in Ordnung.
Vielleicht
hast du was gelernt?
Vielleicht fällt es uns ja beim Podcast nicht auf, weil Husten
ist. Dann huste ich vielleicht jetzt auch nicht. Kann ja sein, ja.
Wir würden gerne eine kleine Runde Wer bin ich mit dir spielen. Das heißt, jeder von uns hat sich eine Person überlegt und mitgebracht und versucht sie mit kleinen Hinweisen den anderen vorzustellen. Und die jeweils beiden anderen müssen so schnell wie möglich versuchen zu erraten, welche Person dem einen oder anderen denn im Hinterkopf ist.
Magst du anfangen?
Na okay. Meine Person hat einen Namen mit 3 Buchstaben, hat eine Frau, ist gut geschmückt und manchmal erfolgreich.
Hat eine Frau oder?
Hat eine Frau.
Ja, ich hätte erst Eva gedacht, aber das ist nicht.
Nee.
Ist manchmal Erfolg. Also ist es eine Person, die hier in unserer derzeitigen Medien ab und zu mal auftaucht?
Ja.
Der Vorname hat 3 Buchstaben oder ja. Der Nachname?
Der Vorname hat 3 Buchstaben.
Hast du noch weitere Hinweise?
Mit 3 Buchstaben ein Name. Männlich.
Ja.
John zum Beispiel könnte sein.
Wenn du 1 Buchstaben weglässt, würde John passen. Aber John hat 4 Buchstaben, deshalb.
Es sei denn, es wird John geschrieben ohne H.
Naja, deshalb sag ich.
Geht das? Egal.
Nee, John
nicht. Ist nicht. Nein. John, ist nicht John. Ron.
Nein.
Das also ist eine Kunstfigur
bei Harry Potter. Der Name ist schon in der Runde vorhin gefallen.
Wir haben uns vorher besprochen.
Bin ich's?
Nee, Jesus wird aber auch mit mehr als 3. Gott hat auch mehr als 3 Buchstaben.
Ja, außer im Englischen. Und der kommt so wenig in Medien vor, leider.
Also es ist eine Person, die in Medien vorkommt als Sportler. Es ist ein Sportler, ein männlicher Sportler.
Der Name ist vor uns schon gefallen. Also mir erklärt hast, was olympische Länge ist.
Nee. Was ihr mir erklärt habt, als wer gestern hier einen Podcast gemacht hat.
Ach, der Jan.
Jan.
So, und wer ist jetzt nah?
Kennst du einen Sportler, der Jan heißt?
Jan Böhmermann. Ach nee, das ist ein Wortakrobat.
Oh, ich habe schon so viele Brücken gebaut.
Nee, wissen wir nicht, sag's
jetzt. Wir haben vom Triathlon gesprochen.
Ich weiß es nicht.
Jan Frodeno.
Den habe ich ja noch nie gehört.
Siehst du? Ich kenne den auch leider nicht.
Schade, tut mir leid. Steht doch nicht in der Bibel, da könnt ihr noch nicht kennen.
Das ist okay. Das vielen sei denn in seiner, wenn er diese Bibel gehört. Genau. Sag mal kurz, olympische Länge beim Triathlon?
Meinst du, was das bedeutet?
Nee, wie lang das ist.
Olympische Distanz, 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen.
Okay. Das ist was.
Da hat Leon Frodeno nämlich das erste Mal eine olympische Goldmedaille gewonnen.
Okay. Jetzt meine Person. Ich habe jemanden mitgebracht, lebt nicht mehr. Wir kennen ihn wahrscheinlich nicht, obwohl wir alle von ihm etwas in unserer Wohnung stehen haben, hin und wieder. Für uns drei hat er eine biografische Bedeutung.
Ach so, ich dachte schon, ist der Gründer von IKEA.
Jeder im deutsch-kulturellen Raum hat ab und zu mal was von ihm in der
Wohnung stehen.
In der Wohnung? Stern?
Nee. hat angefangen, sich um Menschen zu kümmern, um die andere sich nicht gekümmert haben. Jetzt hat's
Adventskranz? Hat das was mit Adventskranz zu tun?
Ja.
Dann ist es Herr Wichern.
Genau. Das wollte jetzt ein bisschen punkten hier aus der Vorlesung von Diakonie früher.
Ach so.
Und als Gründer des Rauen Hauses und so. Mhm. Deswegen habe ich eine Weile. Genau, Johann Wichern, der den Adventskranz mit aber 24 Kerzen.
Ja.
Das versuche ich immer.
Da muss ich jetzt meine Person nochmal ändern. Ich habe das Gefühl, sonst versaue ich mit einem Schlag unseren Standard
hier. Achso, nee. Ich habe deswegen auch dich anfangen lassen, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass du Johann Wichern hast. Und deswegen wollte ich ihn dir nicht wegnehmen. Und
meine Person ist eher kleiner Statur. Hat dadurch einen gewissen Persönlichkeitskomplex wahrscheinlich. Als Ausgleich für seine Kleinheit strebte er immer nach Großem.
Hat was mit nah zu tun?
Nee, das ja. ist hier...
Da, Napoleon?
Da. Jawohl!
Also ich dachte, du meinst den anderen Franzosen.
Nee.
Sarkozy, ist das nicht auch so?
Ja, das ist der Präsident.
Von Frankreich gewesen. Lang ja. früher, ja. Der war auch nicht so groß.
Ja, nach Napoleon ist auch der sogenannte Napoleon-Komplex benannt. Dass Menschen, die klein sind, dazu neigen, sich zu großem aufzuschwingen.
Das ist auch ein bisschen Stereotyp.
Es ist
doch bei Komplexbenennungen immer so. Seitdem wir den Familienpass haben und mit drei Kindern kostenlos in die Kunstsammlung dürfen, waren wir in Thronsaal und hier in türkischen Kammern und sowas in Dresden. Und da ist August der Starke. Ich habe ein bisschen Angst, dass es lebensgroß echt in einer Puppe dargestellt ist und sowas. Und als ich reingekommen bin und der auf dem Podest stand und wenn ich mich nur leicht auf die Zehenspitzen gestellt habe, habe ich schon auf Augenhöhe mit ihm gestanden. Es hat mich erschreckt, die Menschen waren früher schlichtweg nicht groß und wenn der dann noch kleiner war.
Ja. Wir würden dich ja gerne noch ein bisschen mehr kennenlernen. Dazu hat der Falk eine Liste mit Entscheidungsmöglichkeiten für dich vorbereitet.
Wunderbar.
Und es gilt darum, relativ schnell sich zu entscheiden. Mhm. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, musst du Nee sagen. Und wenn du zu lange für die Entscheidung brauchst, sagen wir Nee.
Gut.
Sobald zweimal Nee gefallen ist, ist diese Runde zu Ende oder die Liste ist zu Ende, bevor zweimal Nee gefallen ist.
Okay. Also sozusagen wach sein oder schlafen. Nee.
Schlafen.
Ach, das war jetzt schon fast.
Ja, es passt schon.
So. Aber so, im Prinzip verstanden.
Ja. Auf die Plätze, fertig. Los.
McDonald's oder Burger King?
McDonald's.
Kuli oder Füller?
Füller.
Museum oder Theater?
Theater.
Koffer oder Rucksack?
Rucksack.
TKKG oder drei Fragezeichen?
TKKG.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Schuh oder Barfuß?
Barfuß.
Karten oder Brettspiel?
Karten.
Klettern oder Tauchen?
Klettern.
Papier oder Beiz?
Nee.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Fernsehen oder Stream?
Stream.
Blume oder Süßes?
Blume.
Pyramide oder Räuchermann?
Räuchermann.
Pepsi oder Cola?
Cola.
Apple oder Android?
Apple.
Oh, das war aber haarscharf.
Aber ich bin ein bisschen. Wir haben es ja jetzt schon mal gemacht und jetzt nochmal gemacht. Wir durften jetzt mal Nähe machen für zu lange.
Das freut mich. Vielen Dank, dass du heute da bist. Dein Leben für die Leute, die dich jetzt nicht sehen, ist ja schwierig, ein Alter einzuschätzen. Welcher Jahrgang bist du?
58.
58?
Also Jahrgang, nicht Alter.
Ja, ich habe schon.
Du kannst es ausrechnen. Ist die Frage, ab wann das Jahr kommt, wo sozusagen die Antwort egal ist, ob Jahrgang oder Alter.
Nee, das ist schon vorbei.
Das war vor drei Jahren.
Entschuldigung.
Mathematik und so.
Mir fallen immer erst die Fragen ein,
das recherchieren. Ich weiß es auch nur deswegen, weil mein Vater auch Jahrgang 58 ist.
Ja.
Und dadurch kann ich das immer ein bisschen einschätzen.
Okay.
Wo bist du, wenn Jahrgang 58 sozusagen in kein Nachkriegskind wirklich mehr, aber dann, wo bist du aufgewachsen? Also was für eine Umgebung, was war da? Wenn du rausgegangen bist aus der Haustür, was hast du gesehen?
Ich bin eigentlich als kleines Kind bin ich in den Garten gegangen. Wir hatten einen riesengroßen Garten hinterm Haus. Und das war im Vogtland in Reichenbach. Also eine Stadt und nicht die grüne Idylle, aber so unser Kinderleben spielte sich im Garten ab.
Beschreib mal den Garten, dass man so ein bisschen visuell vor sich sieht, wenn man so rauskommt. Garten, das könnte ja jetzt von bis sein.
Ach, große Wiese, Obstbäume, großer Nussbaum, dann Walnuss. So ein bisschen Walnuss, ja. Dann so ein bisschen ein Busch, wo wir ein bisschen rumbuddeln konnten. Dann waren Beete, die waren tabu. Und dann gab es aber auch noch so einen Spielplatz für Bälle und sowas.
Wo wir rumbuddeln konnten, das spricht in der Mehrzahl.
Ja, natürlich. Ich bin nicht als Einzelkind aufgewachsen, sondern hatte zwei jüngere Brüder, die aber so wenig jünger waren, dass wir eigentlich immer zu dritt dann gespielt haben. Die Schwestern waren noch ein bisschen jünger und deshalb waren die dann eher nicht dabei.
Obst und Walnuss, eine spannende Frage dazu, die bei mir aufploppt. Walnuss fällt ja runter.
Ja.
Und dann muss man sie irgendwie aufsammeln, weil das ja nicht liegen bleiben kann.
Mhm.
So, und jetzt die Frage, aufgesammelt voller Freude oder musstest du es gar nicht aufsammeln? Oder haben das die Eltern schon weggeglaubt, weil Walnüsse wertvoll waren und sind?
Also ich glaube, ich habe die nicht aufsammeln müssen. Es war so im Haus, dass die Bäume beiden Familien gehörten und einen Tag lasen die auf, den anderen Tag lasen die auf. Und bei den Walnüssen war immer die Frage, was liegt denn früh noch, nachdem die Schüler gegenüber in die Schule gegangen waren? Und die waren eventuell schon früher im Garten, um sich Walnüsse zu organisieren.
Die haben sich die Walnüsse geholt.
Stelle
man sich vor, man geht früh zur Schule.
Man geht erst in den fremden Garten, holt sich Walnüsse und dann.
Ja, das mit dem Fremden würde ich gar nicht so betonen, aber es ist ja egal. Also man sammelt nochmal Walnüsse auf. Wäre jetzt in meiner Biografie nicht der Weg.
Das war auch nicht mein Weg, aber.
Finde ich spannend.
Das war immer ein Thema.
Ansonsten, wie weit bis zur Schule?
Bis zur Schule
war es nicht weit sozusagen.
Das war nicht weit, ja.
Nee. Du konntest sozusagen direkt.
Ich konnte gucken vom Frühstückstisch aus, wenn die Schultüren geöffnet wurden und dann konnte ich aufstehen, meinen Ranzen nehmen und in die Schule gehen.
Sozusagen von der 1. bis zur 10.
Nein, von der 1. bis zur 5. Dann sind wir umgezogen und dann war das ein bisschen anders.
Und warst du eher ein zu Spätkommer? Weil es gibt ja manchmal eine Tendenz, je näher man dran wohnt, desto später kommt man.
Nee, ich war kein zu Spätkommer. Nee. Da war ich sehr brav.
Ja, okay. Pünktlichkeit mit Bravheit, das ist ganz spannend. Was hast du, wenn sozusagen, du bist in die Schule gegangen mit dem atypischen Schulranzen, den man vermutlich in der Zeit hatte, Variante A oder Variante B und dann, wie war so ein Schulalltag? Also wie ging das? Du bist reingekommen und dann, was würdest du beschreiben? Könntest du dich erinnern?
Da gab es damals noch richtige Schulbänke mit solchen klappbaren Sitzen. Und da durfte ich dann meistens auf einer größeren Bank sitzen, weil ich ja schon damals etwas länger war. Ja, und dann hat man seinen Platz und dann ging das mit dem Aufstehen und Setzen und das übliche Spielchen in der Schule los.
Okay.
Wie groß bist du?
1,92. Jetzt. Damals weiß ich es nicht.
Achso, ich dachte, es klang jetzt so.
Auch schon 1,92.
Ich war auch schon mal 1,95, aber es wird langsam wieder weniger.
Nee, es gibt immer noch 1,92 an, das stimmt, glaube ich, auch. Aber es wird bestimmt mal ein bisschen weniger, das ist ja im Alter so.
Wenn ich an meine Kindheit denke, gibt es immer so verschiedene Helden meiner Kindheit, wo ich entweder waren das Figuren aus Comics oder reale Personen. Helden aus deiner Kindheit, was ist das, wo du sagst, spontan fällt dir diese Person zuerst ein?
Mir fällt keine Person ein als Held, aber als du von Comics gesprochen hast, habe ich natürlich an die Mosaikhefte gedacht. Da war ich Abonnent eines Exemplars. Also die Geschichten habe ich...
Die Digidax. Ich wollte jetzt übers Punkten und sagen, wer ist es? Abrax, Brabax oder Kalifax? Wer ist dein Favorit?
Das war noch früher. Da gab es noch Dickdack und Dickedack und so. Da gab's
und hier Abrax Ritter Runkel und so.
Ja, Ritter Runkel. Ah. Ja. So. Aus der Zeit komme ich.
Spannend.
Ihr seid umgezogen, hast du gesagt, als du in der 5. Klasse warst.
Ja.
Wo ging es dann hin?
Da ging es nach Merane.
Und was hat sich da für dich verändert?
Ja, da war so ein bisschen die Kindheit fast vorbei. Das habe ich dann im Nachhinein auch gemerkt. Da bin ich dann in die 6. Klasse gegangen und das war dann so ein bisschen noch ein Übergang. Irgendwie habe ich dann eher so die Erinnerung an Jugendzeit. Das war eher dann die Jugendzeit dort in der Rane.
Und Jugendzeit bedeutete, wo hast du nicht dazugehört? Ist ja so eine klassische Frage. Ich könnte dir auch gleich sagen, Pionier und die Sachen sind wahrscheinlich... Ist eine Mutmaßung jetzt, dass du kein Pionier warst
und nicht in der
FDJ warst.
Weder blaues noch rotes Halstuch noch blaues Hemd.
Das heißt ja sozusagen, dass ich ja fast mit der 6. Klasse dann auch die Selektierung zu, die machen Jugendweihe und die machen Konfirmation, langsam angefangen hat, die Jugendzeit. War das prägend oder hat das keine Rolle gespielt?
Doch, das hat natürlich eine Rolle gespielt. Ja. Weil da war ich so kirchlich sozialisiert, dass das für mich auch eigentlich keine Frage war. Meine Eltern haben das gewollt, aber ich habe das auch mitgetragen. Also es war keine Entscheidung, die meine Eltern gegen mich getroffen hätten.
Okay. Jugendzeit bei uns verbunden, die wir in der evangelischen Jugend arbeiten, mit evangelischer Jugend, die ist ja durchaus schon, also Jugendzeit gibt es ja seitdem der Mensch ist, aber was war, als die Schule vorbei war und das Ganze weg war, was hast du in deiner Jugendzeit gemacht? Gab es da evangelische Jugend? Was hast du in deiner Freizeit gemacht? Was war das, was dich da beschäftigt hat, wo du dich umgetrieben gefühlt hast?
Also Schule, ach du meinst Schule vorbei, mittags? Ja,
nee.
Ich habe jetzt nach der 10. Klasse gedacht.
Nee, mittags. Wann war immer Schulschluss so ungefähr?
13.15 Uhr.
13.15 Uhr, das ist
irgendwo. An der Pestalozzi-Schule in Marane, 13.15 Uhr.
Das ist, dass man das heute mal hört, aber du bist 6 Tage in die Schule gegangen, deswegen.
Ja, aber sonst nicht so lange.
Ja, aber damit konnte man auch die Woche grundlegend. Aber wenn das vorbei war, dann?
Also dann gab es für mich Arbeit für die Schule noch ein bisschen was. Also. Dann gab es Musik. Ich habe Geige gespielt als Kind und da habe ich immer mal geübt, aber habe mich auch öfter vom Üben gedrückt. Und dann als ich eher, ja, und da haben wir auch draußen gespielt, sind mit dem Fahrrad draußen rumgefahren. Und dann als ich ein bisschen älter war, also als Jugendlicher, spielte dann schon auch evangelische Jugend eine Rolle. Nicht nachmittags, aber dann eher abends. Oder junge Gemeinde. Also evangelische Jugend fällt mir da ein bisschen schwer. Das hieß doch eher junge Gemeinde. Und was das so drumherum war.
Wir bitten ja immer unsere Gäste sozusagen, eine Bibelstelle mitzubringen, die gerade eine Bedeutung hat und die wichtig, oder wo sie sagen, das ist gerade eine Bibelstelle, die möchte ich euch mitbringen an euer Laberfeuer und einfach euch vorstellen, weil es ja auch ein Stück Persönlichkeit ist. Bevor du uns mitteilst, welche Stelle du uns mitgebracht hast, hätte ich noch eine Frage so. Kannst du dich erinnern, was so deine ersten Erinnerungen an Bibel sind? Also das Buch sozusagen, wo wir Christen drin lesen, wo wir Geschichten finden, wo wir Gottesbegegnungen finden. Findest du da was, wo du sagst, wenn ich so weit, wie es geht, zurückgehe, Bibel, das ist eine Erinnerung?
Also wenn ich so weit ich zurückgehe, kommt sofort Anne de Vries, sagt ihr vielleicht was als Kinderbibel. Die habe ich auch noch, dieses Exemplar, habe ich wohl von meiner Patentante geschenkt bekommen. Und da vor allem die Bilder. Also das kommt dann immer wieder mal, wenn ich heute einen biblischen Text lese, der was mit einer Geschichte zu tun hat, wo es Bilder gibt, dann kommt mir nicht Paula Jordan, Schild des Glaubens, sondern Anne de Vries, die Kinderbibel.
Ah, bei mir ist es eher Kees de Kort, diese Bilder, die da zu den Bibelgeschichten immer noch aufploppen.
Ja. Ach, jetzt habe ich wie wild genickt. Ich glaube, ich habe gedacht, dass du die meinst, die der Simon jetzt gesagt hat, und habe wild genickt. Ich kenne natürlich alle Kinderbibel, die es auf der Welt gibt, weil ich mir die angucke mit meinen Kindern. Das ist ja spannend, sozusagen von den Bildern dann später zur Bibel ist in der Urgeschichte der Christen, dass wir uns die Bilder ja in den Kirchen auch angemalt waren. Erzähl mal, welche Bibelstelle hast du uns denn mitgebracht? Oder sagst du, die würde ich euch gern teilen mal und mitteilen, wenn wir hier so zusammensitzen?
Also die Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, hat was mit meiner jetzigen Arbeit zu tun, hat was mit meiner Familie zu tun und kommt fast in jedem Gottesdienst vor. Und deshalb finde ich sie so schön, weil ich nämlich immer wieder daran erinnert. Das ist das Wort, das oft Pfarrer nach der Predigt sagen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich persönlich liebe eigentlich die Übertragung von Jörg Zink noch mehr. Das ist auch so lang, aber trotzdem gut. Der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als wir verstehen und begreifen, sei ein Schutzwall und eine Wacht um unsere Herzen und Gedanken, dass nichts und niemand uns von Christus trennen mag. Den ersten Bezug zu der Bibelstelle habe ich, dass den der Pfarrer zu unserer Trauung nicht am Ende der Predigt, sondern am Anfang der Predigt gesagt hat und dass das sozusagen unser Trauspruch wurde. Und meine Frau dann hinterher sagte, Mensch, ich habe immer gewartet, wenn der den Trauspruch sagt. Und da hatte ich gar nicht gemerkt, dass dieses Predigtwort eigentlich unser Trauspruch ist. Das Zweite...
Kurz eine Irritation im Verständnis. Das ist euer Trauspruch. Das ist
unser Trauspruch.
Ach, okay, es ist euer Trauspruch. Aber ihr wusstet den Trauspruch vorher nicht?
Nee, also erstens mal wussten wir ihn nicht bis zu der Trauung. Und ich habe ihn mitbekommen. Meine Frau sagte hinterher, ich habe immer gewartet, dass der Pfarrer den sagt. Und sie hat sozusagen den benannten Trauspruch mit dem üblichen Segenswort in der Predigt verwechselt, weil der ja in jeder Predigt oder nach jeder Predigt gesagt wird.
Und das heißt, das bloß jetzt zum Verständnis, finde ich ganz spannend, ihr habt euch den Trauspruch nicht ausgesucht. Und das war, ist das üblich gewesen oder ist das was, war dort so, wo ihr getraut habt? Finde ich ganz spannend, dass man geht eine Ehe ein, man hat den Ehegottesdienst und wird vom Trauspruch überrascht. Ist das, nehme ich das richtig wahr?
Ja. Und finde ich auch schön, wenn mir ein Bibelwort zugesagt wird. Und deshalb war das für uns, glaube ich, keine Frage, dass wir uns den selber aussuchen wollten. Und der zweite Bezug zu dem Wort ist, Ich habe in der Gemeinde zunächst gearbeitet nach meiner Ausbildung und das war in Dresden eine Gemeinde, wo immer sehr viel Abendmahl gefeiert wurde und das war sehr schön, man stand im Kreis um Altar rum, das war damals nicht so üblich, wie es heute oftmals ist und da wurde dieses Wort und zwar in der Übertragung von Jörg Zink immer zum Schluss gesagt und deshalb ist es für mich immer irgendwie was ich damit verbinde und als ich jetzt anfing als Beauftragter für Friedensarbeit meinen Dienst zu tun, da kam mir plötzlich wieder dieses Friedenswort entgegen und insofern sind das so verschiedene Bezüge, die ich schön finde und deshalb war das der Spruch, den ich jetzt hier gesagt habe.
An welcher Stelle steht er eigentlich in der Bibel?
Philipper 4. Also Brief des Paulus an die Philipper im 4. Kapitel.
Der 4. Und in welchem Zusammenhang dort?
Das sind so verschiedene Wünsche und Aufforderungen.
Also gar nicht direkt an irgendeine Geschichte geknüpft, sondern in dem Brief, den Paulus da schreibt, ja, an die Gemeinde, wo er sagt, der Friede Gottes.
Ja. Ein Zuspruch auch nochmal. So, das ist ja, Philipperbrief hat, glaube ich, 4 Kapitel nur.
Ja.
Und damit geht es dann auch zu Ende.
Es ist gut, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte gerade fragen, ob es noch lange weitergeht oder ob das dann der Wunsch am Ende des Philippers ist und damit hast du.
Nee, der allerletzte Vers ist es nicht, aber es ist so in dem letzten Teil.
Für Leute, die dich nicht kennen, weil wir ja doch durchaus vertraut sind, weil wir vor 15 Jahren, 20 Jahren unsere Wege mal sich in Moritzburg kreuzten, als du dort Gemeinschaftsältester warst. Du hast in Moritzburg studiert Gemeindepädagogik, Religionspädagogik.
Damals hieß es wahrscheinlich noch Diakon einfach,
damals oder? Hieß das eine Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Gemeindediakon.
Genau, das bloß nochmal für den, ja, weil das ja am Anfang der Vorstellung nicht kam, um das die Leute mitzunehmen. Und deine jetzige Arbeit sozusagen, also dein Lebensweg hat dich geführt von Gemeinde nach dem Studium, dann kam danach der Gemeinschaftsälteste in Moritzburg?
Nee, ich war ein paar Jahre in der Gemeinde, dann bin ich 11 Jahre in der evangelischen Jugendarbeit gewesen, im Stadtjugendveramt in Dresden als Jugendwart, hab da so die Zeit am Ende der DDR, die friedliche Revolution, Wiedervereinigung und dann Aufbaustrukturen, evangelische Jugend und auch Jugendarbeit, staatliche Strukturen erlebt und dann war ich Gemeinschaftsältester. Und danach war ich Direktor der Diakonischen Akademie in Moritzburg.
Und jetzt seit letztem Jahr?
Seit vorletztem Jahr schon. Es sind schon 2 Jahre, dass ich Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit bin.
Das merkt man ja, diese Doppelung hast du ja auch schon angesprochen. Zum einen von der Bibelstelle, wo es um den Frieden Gottes geht und zum anderen in deiner Berufsbezeichnung Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit. Was bedeutet dir dieses Wort Frieden oder was bedeutet es für dich? Weil wir leben in einem Land, wo wir schon Ewigkeiten keinen Krieg hatten. Und wenn man Krieg und Frieden nach Dostojewski hat es, glaube ich, geschrieben, so als zwei Pole sieht, was bedeutet für dich denn heute Frieden?
Ich finde es eigentlich schön mit der Jahreslosung vom letzten Jahr, weil das nochmal was davon ausdrückt. Suche Frieden und jage ihm nach. Also auf der einen Seite, da ist was zu suchen und zu finden. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Bewegung, die von mir was fordert, wo ich was tun kann und tun muss. Und da bin ich eben jetzt anderer Meinung, als viele sagen, wenn ich den Frieden will, dann muss ich den Krieg vorbereiten. Da denke ich, es geht gerade ums andere. Wenn ich den Frieden will, muss ich Frieden vorbereiten. Und das finde ich eine wichtige Aufgabe. Mhm.
Aber ich überspitze es jetzt mal ein bisschen. Wenn ich den Frieden suchen soll und einfach zum Fenster rausgucke, da sehe ich kein Unfrieden. Da ist doch Frieden. Hört man keine Waffen. Also, da ist er doch schon da, greifbar.
Das kommt ja darauf an, wo du wohnst und zum Fenster rausguckst. Wenn du irgendwo wohnst, wo in der Stadt wohnst, wo gerade irgendein Polizeieinsatz ist, dann merkst du, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Hm. Oder wenn du an der Autobahn wohnst und da kommen gerade große Truppentransporter vorbei, dann merkst du, da ist vielleicht auch irgendwas anderes. Wenn ich hier rausgucke und sehe die Bäume, dann ist das nochmal was anderes, klar.
Ich habe Moritzburg als einen Ort des Friedens erlebt. Da hatte ich das Gefühl, da die Welt dreht sich ein bisschen um Moritzburg drumherum. Das habe ich als einen sehr friedvollen Ort wahrgenommen. Geht dir das auch so? Oder wenn du zu Hause aus dem Fenster guckst, erlebst du da auch Unfrieden?
Naja, ich könnte jetzt mal überlegen, ja, wenn ich jetzt in die Natur gucke, dann sehe ich irgendwas Friedliches. Da ist Moritzburg wirklich ein wunderschöner Ort mit einer schönen Umgebung, Wald und Wiesen und alles. Wenn ich jetzt aus dem Fenster rausgucke und meine Nachbarn sehe und überlege, ich würde mit ihnen über Frieden diskutieren, dann merke ich schon, wo Unfrieden ist. Oder mit ihnen sprechen, ich brauchte bloß das Stichwort zu nennen. Da merke ich, dass es da große Unterschiede geben könnte. Und da kommt dann plötzlich was von dem normalen Leben, was nicht bloß die Idylle der an manchen Stellen in der Natur ist. Hm. Und dann fällt mir natürlich auch ein, denke ich jetzt gerade nochmal an unser Moritzburger Fenster. Wir waren im Urlaub und kamen nach Hause und es sah ziemlich unfriedlich aus, weil so ein Orkan über Moritzburg in der Schneise so durchgezogen war. Da war auch plötzlich was, was gar nicht so friedlich aussah.
Hm. Aber den Frieden bei der Arbeit, also als Beauftragter für Frieden- und Versöhnungsarbeit, setzt du dich ja sozusagen, also ich habe jetzt gehört, auf verschiedenen Ebenen mit Frieden auseinander. Ja. Also die großen Friedensthemen und die Themen, die zwischen uns Menschen sind, sozusagen. Also
das kann man ja nicht so gut voneinander trennen.
Hm. Okay. Beschreib mal so ein Alltag oder so. Also wie ist das mit über Frieden ins Gespräch zu kommen? Oder weißt du, was ich meine? Dass man so, ich stelle mir das, man geht ja nicht hin und sagt, wir sollten mal über Frieden reden. Oder geht es genau so? Manchmal ist
das. Oder du hättest es mal nötig, dass ich mit dir über Frieden rede.
Ich habe aus meinem Fenster geguckt.
Also mir fällt ein, dass ich im Herbst im Rahmen einer Ausstellung in der Dreikönigskirche dort in der JG gewesen bin, weil ich die gewinnen wollte, die Ausstellungseröffnung mit mir zu machen. Und da bin ich eingestiegen und habe gesagt, stellt euch jetzt mal hier auf, hier drüben ist die Seite, der Dienst der Bundeswehr ist ein Friedensdienst und da drüben ist die Seite, der Dienst der Bundeswehr ist kein Friedensdienst.
Und welches das, Bild hat sich da ergeben?
Das sind die große Breite. Also die standen nicht ganz in den Extremen, aber sie standen ganz gut von hüben bis drüben. Und das war sofort ein Anstoß, dass ich mit den Jugendlichen ins Gespräch kam. Oder sie auch mit mir. Und ich hatte sofort das Gefühl, die waren ja, im guten Sinne elektrisiert. Also die haben so einen Anstoß gekriegt und haben gesagt, ja, das ja, stimmt. Und wie ist denn das eigentlich? Nee, es ist doch lieber so oder es ist so. Und damit waren wir im Gespräch. Das fand ich sehr passend und das war für mich auch ein Zeichen dafür, dass das Thema ein Thema ist, was Menschen bewegt, auch junge Menschen.
Das wäre die spannende Frage. Ist das, also zu meiner Jugendzeit, zu deiner Jugend, doch ich glaube, du hast auch Zivildienst gemacht, mussten wir uns ja als Männer, bei dir nochmal anders, aber wir mussten uns ja als Männer in der Bundesrepublik sozusagen entscheiden, als noch die Wehrpflicht gab, Dienst an der Waffe oder Dienst ohne Waffe in der Bundeswehr sozusagen und dann eine
Verweigerung. Nein, in der Bundeswehr nicht. Dienst ohne Waffe in der Bundeswehr nicht, sondern Zivildienst.
Na, aber das ist ja der Dienst ohne die Waffe. Das ist
ohne
ja,
Waffe, genau.
Genau.
Nicht also in der Bundeswehr. Nee,
ja, nee, nicht, ja, aber im Staat sozusagen.
Ja, ich führe
den
Staat.
Dienst,
ja.
Den Dienst ohne Waffe durch, den ich zu tun habe. Das gibt es ja heute nicht mehr. Das war ja früher in der Jugendarbeit durchaus immer Thema. Da war ja der Jugendwart durchaus gleichzeitig so ein Berater für
Zivildienst
und so weiter und so fort unter Verweigerung. Wie nimmst du das heute wahr? Wie würdest du sagen, finden die Gespräche statt, wenn du kommst, weil du Friedensbeauftragter bist? Ist es ein Thema bei den Menschen?
Es gibt, denke ich, ein paar Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel, wenn die Bundeswehr in die Schule kommt und Werbung macht. Also ich habe jetzt gerade von einer Mutter gehört, die sagte zu mir, meine Tochter hat sich wahnsinnig aufgeregt, dass die Bundeswehr bei uns in der Schule erschien und die haben doch da nichts zu suchen und was machen die hier? Also dann kommt plötzlich die Frage, wie stehe ich dazu? Das kommt als Thema, wenn durch die Nachrichten gerade irgendwas Aktuelles geschoben wird. Das kommt als Thema, wenn es um Berufswahl geht, jedenfalls an manchen Stellen, wenn dann so jemand heimlich sagt, ach, ich liebäugle doch mit der Bundeswehr und mache dazu was. Es kommt auch mal als Thema, wenn jemand aus seiner Familie was hört. Also ich habe jetzt eine nicht mehr ganz junge, also 22-Jährige getroffen, die hat gesagt, mein Grund, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war mein Opa, der mir erzählt hat, wie er im Krieg als Soldat gewesen ist.
Okay. Ich erlebe es tatsächlich, dass auch Leute, die man kennt, aus dem Krieg wiedergekommen sind. Also sozusagen aus Afghanistan.
Ja,
naja. Wiedergekommen, ein Jugendfreund von mir, der dann gesagt hat, das war der Moment, als die ersten Leute zurückgekommen sind, dass ich gesagt habe, ich möchte aus der Bundeswehr aussteigen. Also dass tatsächlich dann auch die oder andere Biografien, die halt, wo dann sagen, oh krass, der ist da aus dem Einsatz wiedergekommen und so geht's denn jetzt. Ohne das in eine große Wertung zu bringen, aber so geht's denn jetzt, dann fängt das Thema an zu schwingen.
Und das ist aber eben auch ein Punkt, der heute oftmals verschwiegen wird, dass es nach wie vor Kriegsdienstverweigerungen gibt. Es gibt Leute, die aus solchen Gründen dann plötzlich sagen, ich habe mich zwar freiwillig gemeldet und wusste auch, dass ich nach Afghanistan, Mali oder irgendwas muss, aber ich habe gemerkt, es geht mit meinem Gewissen nicht. Es gibt es nach wie vor in Deutschland. Nicht nur, dass es das Grundrecht im Grundgesetz gibt, sondern dass es eben auch Leute gibt, die das machen. Aber ich glaube, es ist auch ganz schwierig, Menschen zu verstehen, die da aus dem Krieg wieder zurückkommen.
Na, also genau, das sind jetzt zwei Sachen, aber das eine möchte ich nochmal jetzt sozusagen fokussieren und nochmal stärken. Wir leben in einer Demokratie.
Ja.
Wir haben eine demokratische, also wir haben in einer Demokratie eine Armee.
Ja.
Und das bedeutet aber, dass alle, die wir Bürger dieses Landes sind und uns verpflichten würden, für die Armee Dienst zu tun, jederzeit die Möglichkeit haben zu sagen, es hat sich geändert. Also das ist, ich möchte nicht mehr. Mhm. Und das ist ja schon ein Zeichen auch dafür, dass wir in einer Demokratie leben, egal ob es dann ganz einfach wird oder nicht. Also das habe ich jetzt gehört und nochmal zu fokussieren, weil das man ja manchmal vielleicht gar nicht weiß, wenn man im System drin ist. Ich weiß es nicht, wenn man im System Bundeswehr drin ist und dann plötzlich sagt, boah, jetzt wird's anders. Also wenn man einen Koch zugucken und das leckere Essen essen, ist was anderes als am Herd stehen und das Essen zu kochen. Also es ist nochmal eine ganz andere Erlebnis und so kann es ja bei der Bundeswehr auch sein, dass man dann drin ist und plötzlich dabei ist und sagt, oh, man kann sich jederzeit entscheiden, rauszugehen.
Genau, und das gibt es auch immer wieder und ich denke, das ist auch wichtig, dass das Jugendliche wissen, wenn sie jemanden kennen, der in so einer Gewissensnot ist oder dass sie es auch für sich selber wissen, das kommt vor, auch wenn es dann manchmal verschwiegen wird. Und das andere ist, die Bundeswehr ist eine demokratisch legitimierte Armee und damit untersteht sie auch den gesamten staatlichen Gesetzen und sie wird ja auch vom Parlament beauftragt in Deutschland. Das ist in Deutschland anders als in manch anderen europäischen Ländern. Es ist also nicht die Idee von irgendeinem General, wir ziehen jetzt nach Mali, sondern das braucht den Beschluss eines Parlaments und das Parlament wählen wir. Also insofern ist das nochmal Unterschied zu manch anderen Armeen in der Welt.
Ja, es gibt auch kein Präsidialrecht, der quasi eine bestimmte Zeit lang einen Bundeswehreinsatz befehligen könnte, genau. Oder die Bundeskanzlerin das nicht. Aber wenn ich jetzt, also ich mache es nochmal und damit würde ich dann abschließen, an der Stelle zumindest, wäre jetzt bei der Bundeswehr und ich merke, ey, es geht gar nicht mehr, dann kann ich, und ich weiß gar nicht, was ich mache, dann könnte ich sagen, okay, ich rufe mal den Michael Zimmermann an. Das wäre zum Beispiel eine Option tatsächlich,
ja,
oder?
Klar. Auf der Internetseite der Landeskirche steht das Wort Kriegsdienstverweigerung und da kommt man auch bei mir raus.
Ich bin jetzt gerade noch an dem Thema an einer anderen Stelle angedockt, weil ich gerade überlegt habe, unabhängig vom Bundeswehrdienst, ob in den kleinen Kämpfen, die ich kämpfe, in menschlichen Beziehungen, wo Streit herrscht, wo manchmal eingefahrene Situationen sind, es nicht gut wäre, im Grunde genauso eine Gewissensentscheidung zu provozieren, zu sagen, du kannst dich jetzt entscheiden, aus diesem Krieg auszusteigen. Du kannst dich jetzt entscheiden, dem Frieden nachzujagen, auch wenn du dich in deiner Ehre verletzt fühlst. Also diese Kriegsdienstverweigerung in den Konflikten, die wir tagtäglich kämpfen. Das war gerade ein Gedanke, der mir sehr gefallen hat. Auch wenn ihr nicht darüber geredet habt.
Das ist ja was ganz Schönes. Also ich weiß nicht, jetzt mag nicht über meine Frau und mich reden und wie das uns gelingt, weil ich habe nicht mit ihr vorher geredet. Aber was ich ganz spannend fand, dass mein Sohn letztens, ich bin nach Hause gekommen, am Samstag haben wir ganz lange
gearbeitet. Über deinen Sohn reden ist weniger Problem.
Na, ich möchte ihn würdigen. Nein, ich war beeindruckt. Also ich bin aber von meinen Kindern ja immer beeindruckt, weil ich ein Vater bin von meinen Kindern. Ich bin nach Hause gekommen und habe ich etwas gesagt, eine Emotion geäußert. Und die Reaktion, die Rufus, wie er auf mich reagiert hat, war, dass er gesagt hat, ach Papa, da haben wir heute schon mit der Mama drüber geredet oder gestritten oder so. Ne? Also so einfach, es war schon da emotional stark. Ich möchte das jetzt nicht nochmal haben. Und das fand ich so anrührig, dass ich gesagt, also das hat mich wirklich angerührt. Und da denke ich, ich bin so glücklich tatsächlich darüber, wenn ein Sechsjähriger eine höhere Kompetenz hat an der Stelle als ich. Als könnte ich wirklich, wenn ich mich erhitze, wir kennen es ja manchmal, wenn wir unter Kollegen reden und dann ist mir das Thema ganz wichtig, dann diskutieren wir streiten da ja nicht. Und nicht so oft verletzend. Aber wir haben jetzt einen Versöhnungsbeauftragten. Und dann zu sagen, aber stellt euch das mal vor, unter unseren Kollegen, wir müssen es ja gar nicht auf Beziehungen oder Ehe, aber unter unseren Kollegen plötzlich zu sagen, Leute, ich merke gerade, das wird heftig. Ich muss mal aussteigen oder ich möchte gerade aussteigen. Das gelingt, also da ist das ist spannend und da finde ich tatsächlich das Thema Frieden und miteinander zu arbeiten und Kompetenzen zu entwickeln eine spannende Sache.
Also das ist auch nochmal was, wo ich denke, das gehört zu meiner Arbeit mit dazu, die Frage Umgang mit Konflikten. Aber den Vergleich mit der Kriegsdienstverweigerung würde ich nochmal nicht so schnell ziehen, weil dort geht es darum, dass ich aus Gewissensgründen sage, ich kann niemanden mit der Waffe umbringen. Und das ist nochmal was, also Konflikt geht niedriger um los. Also ich kann natürlich jemanden mit Worten umbringen, das geht auch schon. Aber das ist noch was anderes als die Frage, ich steige aus einem Konflikt auf, weil der gerade dabei ist, sich hochzuschaukeln. Also das wären für mich nochmal zwei Sachen, die zwar was Anknüpfendes haben, aber die Gewissensentscheidung, aus dem Kriegsdienst zu verweigern, ist da, glaube ich, nochmal
eine ganz andere Dimension.
Ja, ja. Na, ja. Es wär, die banale philosophische Feuerlager-These, die ich hier an der Stelle quasi äußern würde, wäre sozusagen, der Streit um irgendetwas ist der Streit und die Armee ist ja, die streiten sich ja nicht wirklich darum, sondern die sind ja ein Machtinstrument, um einen Streit, also das ist jetzt banale Feuerlagenphilosophie, und dann ist tatsächlich vielleicht die Arbeit an dem, wie gehe ich mit Konflikten um und wie kann ich den anderen auch annehmen. Also es ist vermessen, ich bin kein Politiker, zu behaupten, ich könnte damit umgehen, wenn eine andere politische Strömung als ich völlig konträr ist und ich sage dann, Leute, das wird mir hier gerade zu emotional, wir müssten mal runter, mache ich mich ja auch verletzbar. Ne? Aber das ist die Konfliktebene und die Armee die Austragungsebene.
Aber macht sich der für den Frieden sich für den Frieden einsetzt, nicht immer verletzbar? Also ist ein Ausbruch in Richtung Frieden oder in Frieden nachjagen nicht immer eine Position, wo man scheinbar zurückzieht oder sein eigenes Recht zurücknimmt und dadurch verletzbar wird? Also das kann man an vielen Weltkonflikten sehen. Dort, wo jemand nicht auf sein Recht beharrt und der andere aber ganz hart ist und der zurückzieht, macht sich verletzbar. Oder in Streits als Erster einzugestehen, dass man den anderen beleidigt hat und dass es ihm leid tut. Der Erste zu sein, der sagt, es tut mir leid. Auch da fühle ich mich verletzbar, wenn ich das tue. Niemand gibt gerne zu, was er falsch gemacht hat. Ich glaube, Kampf um Frieden und auch Kampf, zum Beispiel jetzt auch bei der Entscheidung, der Gewissensentscheidung, ich möchte keine anderen töten. Diese Menschen, die das sagen, die machen sich verletzbar. Sie machen sich verletzlich. Vor allem auch wahrscheinlich in dem Kontext Bundeswehr, wo sie damit einen anderen Weg gehen als die ganzen Kameraden, mit denen sie die ganze Zeit schon unterwegs waren. Also vielleicht ist ja Kampf um Frieden vor allem auch ein Kampf mit der eigenen Demut. Jetzt mal eine ganz steile These.
Naja, das ist vor allen Dingen, ich habe schon ein bisschen versucht, den Bogen zu kriegen, weil wenn ich auf meine Uhr gucke, sozusagen die Sonne schon fast wieder aufgeht, wenn wir am Lagerfeuer sitzen. Aber es ist total spannend. Das ist tatsächlich, also das finde ich eine spannende Frage, tatsächlich, ob der Kampf um den Frieden, na, es ist ein Raum schenken, es ist ein etwas von mir weggeben. Da könnte man drüber reden, aber ich würde dich fragen sozusagen, der mit dem Thema und dann ist das euer Trauspruch und wir hören es immer wieder im Gottesdienst, nochmal die Münze drehen und sagen, wo sagst du, das ist was Kraft gibt, für Frieden einzutreten? Also als richtig echte Quelle, wo ich hingehen kann und aus dem Brunnen trinken kann sozusagen, wo du sagst, das ist für mich, das habe ich erfahren, das gibt mir Kraft, mich für den Frieden einzusetzen. Das stärkt mich.
Na, ich glaube, das ist nichts anderes als, das gibt mir für mein Leben Kraft. Also, und da fallen mir immer zwei Sachen ein. Einmal sind es Leute, die ich treffe, und auf der anderen Seite ist es auch immer so mein Bezug zu Gott, meine Beziehung zu Gott, dass ich da irgendwo das Gefühl habe, ach, da ist mir Gott sehr nahe gekommen oder ich habe Gott sehr nahe wahrgenommen, dass sowas gibt mir Kraft. Und wenn ich Leute höre, die da sich engagiert haben oder die irgendwo was gemacht haben, wo ich denke, oh, das war richtig gut, das gibt mir auch Kraft. Oder Beispiele, wo es, ja, klar. Und selbst sowas wie diese Libyen-Konferenz jetzt am Wochenende. Mhm. Das finde ich auch, also das muss gewürdigt werden, dass da unter der Überschrift Diplomatie immer versucht hat, da einen Schritt weiterzukommen. Und da sieht man auch die Verletzlichkeit, weil das hätte auch alles schief gehen können. Die hätten auch wieder abreisen können, aber man hat einen kleinen Schritt gewagt. Und ich finde, das ist auch so ein Beispiel, wo ich denke, das müsste öfter passieren. Dass man erst überlegt, was wäre dafür zu tun, dass und zwar richtige kriegerische Konflikte beendet werden. Und dann nochmal guckt, was kann da vielleicht auch durch Leute des zivilen Friedensdienstes, manchmal vielleicht sogar von irgendwelchen UN-Blauhelm-Soldaten, dann auch nochmal dafür unterstützt werden.
Das fand ich auch spannend, weil ich dann einen Kommentar im Radio gehört habe, dass jemand gesagt hat, es ist ein Erfolg, auch wenn es jetzt nochmal scheitern könnte. Also es ist jetzt nicht auf Papier geschrieben, dass das jetzt gelingt, aber es ist ein Erfolg. Und da habe ich für mich mitgenommen, vielleicht ist mein Beitrag an diesen Themen dann einfach erstmal nicht zu kommentieren. Also wenn ich kein Partner bin und wenn ich keiner bin, der jetzt mit am Tisch sitzt und in den Konfliktparteien ist, dann darf ich doch auch mal schweigen und den Leuten Raum schenken, einfach ihren Prozess zu machen, der ganz schwer ist in der Libyen-Krise, und nicht das zu kommentieren und zu sagen, ich prognostiziere und sowas. Das ist mir auch nochmal ganz, ganz spannend geworden. Der Ausblick in die Zukunft. Wir sind eingestiegen, haben dich vorgestellt, haben über Kindheit geredet. Wenn du in die Zukunft blickst, was ist da so für dich, wo du sagst, das sehe ich da, oder das fände ich ganz spannend, das ist ein Projekt von mir, oder das, so sehe ich uns als Menschen in Zukunft. 5, 10 Jahre. Oder andere Zeiträume, die du selbst benennst.
Das ist so alles und nichts mit Zukunft.
Das ist richtig. Also, aber
in
das
5
ist ja
Jahren bin ich rechnerisch Rentner. Dann habe ich kein Recht mehr zu arbeiten. Also jedenfalls nicht bezahlt mit Vertrag und irgend sowas. Da wird sich bestimmt
nochmal... Ach, dann gibt es nur noch Schwarzarbeit dann?
Schwarzarbeit,
genau. Aber ist das nicht in der Kirche in Ruhe?
Ach, diese Diskussion ist noch eine ganz andere. Also das heißt, da wird sich meine Situation nochmal völlig ändern.
Okay.
Das weiß ich auch nicht, wie das wird. Brauche ich, glaube ich, jetzt auch noch nicht zu klären. Aber manchmal kommt so am Horizont die Frage, wie ist das richtig, entsprechend des Alters dann auch zu leben? Und das ist schon komisch. Jetzt früher war ich immer Ältester der Diakongemeinschaft. Und jetzt bin ich dann in einigen Runden wirklich der im Jahren Älteste. Das ist nochmal, da merke ich so, wie sich eine Rolle ändert. Ich denke, im Sinne des Regenbogens und Gottes Zusage, die Erde wird bestehen bleiben. Die wird auch nicht zerstört werden. Da ist so ein tiefes Vertrauen in mir. Und das hat wohl auch was mit meinem Glauben zu tun. Ich hoffe, dass ich auch eine Krisenphase bewältigen werde. Meine Frau ist Krankenschwester auf einer Palliativstation. Da ist das Thema Krebserkrankung und schneller Tod oder ziemlich schneller Tod oder ist immer wieder mal Thema auch bei uns. Da denke ich immer, wie wäre ich in so einer Situation sein? Oder wie wird das werden, wenn ich aus Altersgründen dann mal sterben werde? Also das würde ich mir wünschen, dass ich die Schritte so entsprechend gehen kann. Fällt mir alles bei Zukunft ein.
Vielen Dank.
Danke dir. Die Zeit ist verronnen, es ist vorbei. Was Schönes, was gar nicht als Attribut oder Vorstellung ist, was ich aber mit dir immer verbinde, seitdem ich dich kenne, du wirkst auf mich als jemand, der immer Zeit hat, tatsächlich mit mir zu reden. Und das finde ich, das ist was Schönes, was auch für mich in Podcast gut enden lässt, weil ich weiß, wenn ich dich wieder sehe, dann kann ich mit dir reden und andere könnten dich auch ansprechen. Das ist was, was ich jetzt mitnehme, wo das Feuer ausbrennen kann und wir gut ja, in das Ende gehen können.
Vielen Dank, dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen.
Danke, dass ihr mich gefragt habt.
Sehr gern.
Danke.